Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler hier im Bunde, und ich spreche zu euch aus Wuppertal.
Und ich bin auch natürlich dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler und sitze in Jerusalem. Und gemeinsam erzählen wir euch auch in dieser Folge, wie es dem Konzept unseres Podcasts entspricht: Bibelgeschichten neu und anders. Dieses Mal haben wir das Konzept aber ein bisschen geändert, weil wir haben einen wunderbaren Vorschlag von einem Hörer bekommen, der gesagt hat: Könnt ihr euch nicht das Buch Jona nochmal angucken? Und dann haben wir weitergedacht und haben gesagt: Das Buch Jona endet ja offen mit einer Frage. Jona ist total verzweifelt und niemand weiß, was er in seiner Verzweiflung danach gemacht hat. Wie geht die Geschichte Jona weiter? Diese Frage stellen wir uns heute. Am Ende ist der Prophet einfach enttäuscht, zornig, und Gott erteilt ihm eine Lektion, die Jona aber überhaupt nicht mehr verstehen kann. Ich würde sogar so weit gehen, dass das ganze Buch Jona eine Satire ist. Da kommen wir gleich noch bei der Diskussion drüber. Aber ich möchte kurz wieder einen Umweg nehmen und dich überraschen, Werner. Das ist eigentlich mein Ziel in jeder Folge. Entweder dich mit Fragen zu überraschen oder mit komischen Einstiegen. Letztes Mal hatten wir einen Ausflug hin zu Legenden über Buddha gemacht. Und jetzt möchte ich mit dir in unsere neuere, moderne Geschichte eintauchen. Wir steigen ein in das Jahr 2014. Wir gehen an einen besonderen Ort. Wir gehen an einen Ort im Irak, der heißt Mosul. Dort wütete im Jahre 2014 der Islamische Staat. Und er sprengte unter anderem eine Moschee in die Luft. Und nicht irgendeine Moschee, sondern die Moschee des Propheten Jona. So, und da sind wir direkt bei unserem Text, Jona. Aber jetzt müssen wir kurz fragen: Wieso Irak? Warum Moschee?
Tja. Ich bin ja mittlerweile immer etwas vorbereitet. Und Mosul liegt da, wo Ninive früher gelegen haben könnte. Oder es ist zumindest in der Nähe zu verorten, Ninive. Also von daher macht das durchaus Sinn. Ich hätte jetzt sogar vermutet, dass man in der Moschee vielleicht noch Reste eines Rizinusstrauches findet, oder?
Soweit nicht. Aber erstens, archäologisch kann man wirklich nachweisen, dass Ninive eben bei Mosul liegt. Und wir haben da wirklich eine uralte Tradition, die eine Antwort gibt auf die Frage, die wir uns stellen. Wie geht es weiter mit dem Propheten Jona? Die jüdische Tradition kennt die Idee, der kehrt zurück nach Israel. Er kam ja aus dem Nordreich Israel nach Ninive. Hier gibt es aber die Tradition, dass er anscheinend in Ninive geblieben ist und begraben wurde. Und jetzt gehen wir durch die Geschichte ratzfatz zurück. Und archäologisch wird es jetzt spannend, umso weiter man in der Geschichte voranschreitet, beziehungsweise runter in die Erde geht. Unter dieser Moschee wusste man nämlich schon früher, diese Moschee wurde gebaut auf einer assyrischen Kirche. Einer Kirche der Region damals, wo damals schon der Ort des Grabes von Jona verehrt wurde. Und jetzt haben wir Glück im Unglück: Durch die Sprengung dieser Moschee durch den Islamischen Staat wurden dann, nachdem der Islamische Staat aus Mosul wieder verscheucht war, 2017, wurde dann sichtbar durch Archäologen: Da ist was ganz Interessantes drunter. Was wurde da gefunden? Unter den Resten der assyrischen Kirche nämlich wurden Reste eines assyrischen Königspalastes gefunden, des Königs Assarhaddon, der sozusagen 100 Jahre nach Jona gelebt hat und einer der großen Kriegstreiber des assyrischen Reiches war, eben das Reich, das den ganzen Nahen Osten besetzt hatte. Und damit haben wir einen wunderbaren Weg zurück hin in unser Buch. Aber ich bin natürlich noch nicht fertig mit meiner ganzen Geschichte. Warte mal, wir haben doch gesagt, Jona und Moschee, was hat denn bitte schön Jona mit dem Islam zu tun? Hast dich darauf auch vorbereitet, Werner?
Nee, ich will dir ja auch noch ein bisschen was übrig lassen, damit du dich freuen kannst, wenn ich mal etwas nicht weiß.
Ah, sehr schön. Ich wusste es auch nicht so genau, weil ich gebe ja zu, ich bin kein großer Experte im Koran. Aber Jona kommt im Koran vor. Was ich auch sehr, sehr spannend fand. Es gibt sogar eine Sure, die extra nach ihm benannt ist. Da spielt er nur eine kleine Rolle. Aber in einer anderen Sure, das ist die Sure 37, kommt er ausführlicher vor, weil da die Geschichte des Propheten Jona nacherzählt wird. Das ist ja genau das, was wir machen. Deshalb super spannend. Und jetzt kommt's: Bisschen anders erzählt, als wir es aus der Bibel kennen. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Wer es nachlesen möchte, findet unten den Link dazu in den Shownotes, beziehungsweise kann in seinem Koran, wenn er ihn zu Hause hat, nachlesen. Das ist die Koransure 37, die Verse 139 bis 48. Da wird erzählt, was wir kennen. Jona flieht vor dem Auftrag. Er will nicht Prophet sein. Er kommt auf ein Schiff, kommt in den Bauch des Fisches. Da kehrt er aber um zu Gott. Das haben wir auch, den großen Psalm Jonas, wo er sagt, mein Herr ist meine Rettung und Gott rettet ihn. Und dann wird es aber interessant. Dann kommt ein Motiv, der Fisch spuckt ihn aus und dann im Koran steht da, und Gott ließ eine Kürbispflanze wachsen über ihn. Das kennen wir dann erst aus dem 4. Kapitel nachher, wo Jona verzweifelt ist. Hier passiert es direkt beim Ausspeien. Und dann wird gar nicht klar, warum das passiert. Aber dann kommt der Satz eben, okay, und er ging eben nach Ninive und machte, was er tun sollte. Ich zitiere ganz kurz. Und wir, also wir heißt da in dem Falle Gott, und wir sandten ihn zu Hunderttausenden oder mehr als unseren Boten und Warner. Da wurden sie gläubig und wir gaben ihnen Nutznießung auf eine beschränkte Zeit, indem wir sie ihr Leben zu Ende leben ließen. Punkt. Kurzum, im Koran endet die Geschichte bei Jona 3. Jona geht nach Ninive. Ganz Ninive kehrt um zu Gott. Gott reut seine Entscheidung, die Stadt zu vernichten. Punkt. Da gibt es keinen verzweifelten Propheten. Da gibt es keinen Propheten, der sagt, Gott, ich weiß, du bist barmherzig, aber das macht doch keinen Sinn bei der Stadt. Warum vernichtest du die Stadt nicht? Und da gibt es keinen Gott, der den Propheten belehrt und sagt, soll ich nicht barmherzig sein?
Ist eine bemerkenswerte Wendung, weil in unserem Text aus dem Alten Testament die Geschichte ja dann eben entsprechend weitergeht und der Jona da äußerst unzufrieden ist. Und ich mich bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend auch gefragt habe, du hast schon gesagt, in unserer Tradition hat die ja durchaus einen satirischen Einschlag. Das muss man auch immer wieder sagen. Wir sind ja gewohnt, dass wir die Bibel, weil die ja das Wort Gottes hier so mit spitzen Fingern anfassen, dann ist alles irgendwie ganz furchtbar ernsthaft. Dabei spiegelt die Bibel in ihrer ganzen Bandbreite ja eine Fülle von Textgattungen und Textgestalten wider. Und manchmal haben die eben auch satirische Erzählungen. Man kann sich ja gut vorstellen, wie die Jona-Erzählung aus unserem Alten Testament durchaus abends auch am Lagerfeuer erzählt, wenn man sich ja köstlich über diesen Propheten, über diesen Jona und seine Tollpatschigkeit da amüsieren kann. Und ich habe mich bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend gefragt, es ist ja schon erstaunlich, jetzt mal jenseits der Frage, ist er überhaupt historisch oder nicht, wenn man da jetzt irgendwo was ausgegraben wird, ja so suggeriert, der hat jetzt wirklich da gelebt oder sowas, aber das muss man da hingestellt sein. Mir ist das aufgefallen, dass im Unterschied zu den anderen Propheten, die wir im Alten Testament haben, da so ein ganz anderer Drive drin ist.
Absolut, das wird auch schon dadurch deutlich, dass in der jüdischen Tradition eben darüber diskutiert wird, dass das große Problem Jonas eben das ist, er verkündet ein Gotteswort, 40 Tage noch und die Stadt wird, das ist sehr interessant formuliert, umgestürzt. Das hat eine doppelte Bedeutung. Da wird ein Wort verwendet, was man auch findet bei der Sodom- und Gomorra-Geschichte, wo die Stadt ja wirklich untergeht. Was aber auch dieses Wort im Buch Jeremia bedeuten kann, dass jemand sich wandelt, sich verändert, was ja wirklich passiert. Und in der jüdischen Tradition wird aber auch darauf hingewiesen, dass die große Frustration von Jona eben war, er verkündet ein Gotteswort, was er als Ankündigung der Zerstörung versteht. Es passiert aber nicht. Was bedeutet das? Er ist ein falscher Prophet nach dem Verständnis Deuteronomium 18. Da haben wir ein großes Problem. Da merkt man schon, womit das Buch spielt. Und viel spannender, um das nochmal zu verdeutlichen, warum ich glaube, dass dieses Buch Jona, über das wir jetzt hier reden und was wir gleich weiterzählen, eine Satire ist. Der Anfang ist großartig. Wir fangen direkt an. Das Buch fängt komplett unvermittelt an. Gott sprach zu Jona. Das Wort Gottes kam zu Jona. Er sagt, steh auf, mach dich auf den Weg und verkünde das und den Untergang Ninive. Wir kennen solche Eröffnungen von Prophetenbüchern. Dieses Direkteinsteigen ist nicht unüblich. Bei Hosea haben wir das auch. Hosea fängt auch so an. Da sagt Gott zu Hosea, steh auf, mach dich auf den Weg, such dir eine Prostituierte und heirate sie. Der nächste Satz im Buch Hosea ist, Hosea nahm sich Gomer als Frau, Gomer war eine Prostituierte. Bei Hosea ist deutlich, man kann vor dem Wort Gottes nicht fliehen. Ein Prophet wird beauftragt und führt dieses Wort aus. Dadurch, dass Jona aber aufsteht und wegrennt, merkt ein biblischer Leser im damaligen Kontext und auch wir schon, hier ist was nicht in Ordnung. Hier wird es jetzt ganz absurd. Und es wird auch sprachlich schön gemacht, weil der Auftrag an Jona ist, komm, steh auf, Was macht er? Er steigt aber hinab. Er steigt aus dem Land in ein Schiff, hinab in die Tiefen des Meeres. Er macht genau das Gegenteil. Größer könnte man das gar nicht aufbauen, wenn man eine Satire machen will. Und die zweite Ebene, über die wir auch noch gleich sprechen müssen, aber ich würde jetzt schon teasern. Die ganze Zeit wird Ninive ja als die große Stadt bezeichnet. Ein Leser der hebräischen Bibel denkt bei große Stadt nicht an Ninive. Ninive ist natürlich eine große Stadt, die spätere Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das Reich, das das Nordreich vernichtet hat, also wirklich eine böse Stadt. Aber die große Stadt ist ja eigentlich, und das heißt auch im biblischen Text bei Jona, große Stadt sagt Gott, die große Stadt ist doch Jerusalem. Ja. Aber die Geschichte Jerusalems lehrt ja, Jerusalem ist nie wirklich umgekehrt. Und wir haben da ein Buch für einen Leser in der damaligen Zeit. Diese gewalttuende Stadt Ninive, das Symbol der Unterdrückung, das Symbol der Zerstörung, das Symbol des Unterganges, das wird als große Stadt von Gott mit Barmherzigkeit überschüttet am Ende. Das ist auch die große Herausforderung. Und das lese ich jetzt noch am Ende vor, damit wir einsteigen können. Am Ende des Jona-Buches, nochmal, es sind ja nur 4 Kapitel, es lohnt sich, das zu lesen. Knackig, spannend, satirisch, unglaublich schön. Am Ende fragt Gott dann diesen zornigen Jona, soll ich nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können? Mit diesem Fragezeichen endet das Buch. Und man sagt doch als Leser direkt, natürlich, ich will immer die Barmherzigkeit Gottes. Darauf baue ich ja als reuiger Mensch, als der, der umkehrwillig ist. Aber Jona sitzt da in seinem Zorn und verzweifelt am barmherzigen Gott. Was ist das für eine unglaubliche Szene? Er verzweifelt an dem barmherzigen Gott.
Das Interessante ist ja noch, dass Ninive eben keine Stadt Israels war, sondern eigentlich eine feindliche Stadt. Einem Volk zugehörig, das nicht an den Gott Israels glaubte. Das kommt in meinen Augen ja noch hinzu, dass Gottes Barmherzigkeit über Israel hinaus reicht an dieser Stelle. Und von daher ist das schon auch sicherlich eine Provokation nochmal an das eigene Volk. Gott schaut nicht nur hierhin, sondern eigentlich liegt ihm die ganze Welt da am Herzen, gerade wenn irgendwo anders Unheil und Böses geschieht.
Nicht nur die ganze Welt, wir müssen auch überlegen, nochmal im damaligen Kontext, für einen Leser, der es nach der Zerstörung des Nordreichs gelesen hat, man geht davon aus, dass das Jona-Buch erst in der Perserzeit geschrieben wurde, also viel, viel später. Wenn der Leser da Ninive liest, dann denkt er nicht an, oh, ein Volk, das umgekehrt ist. Nein, er denkt an eine Großmacht, die das Nordreich Israel komplett vernichtet hat. Da gab es keine Rückkehr aus Exil. Das Nordreich Israel ist komplett untergegangen. Daran denkt ein Leser.
Taucht auch in anderen prophetischen Schriften ja auf, Ninive.
Genau, ist ein großes, großes Thema. Ja. Das ist das Symbol schlechthin für eine Großmacht, die zerstört, deren Stiefel alles niedertrampeln, Gewalt bringen. Das ist die Perspektive der hebräischen Bibel auf Ninive. Aber beim Buch Jona, da steht die Welt auf dem Kopf. So, aber bevor wir jetzt weiter in unseren exegetischen Duktus hier reinkommen und noch mehr Textexegesen machen, lasst uns biblische Geschichten neu erzählen und neue Perspektiven gewinnen. Und da es um einen alttestamentlichen Text geht, Werner, darf ich anfangen. Und du kennst meinen Text noch nicht. Und ich bin gleich gespannt, wie du auf meine Erzählung reagierst und worüber wir dann diskutieren werden. Ist das noch Gerechtigkeit? Das hätte er fragen sollen. Stattdessen blickte er auf die verdorrten Blätter des Rizinusstrauches und schrie. Die Stadt Ninive ist wie diese Samen. Ein angenehmer Geschmack und eine tödliche Wirkung. Du hast das Gift ihrer Umkehr geschluckt. Aber Gott war bereits wieder verschwunden und hatte den zornigen Propheten Jona alleine gelassen. Nur ich verweilte noch bei ihm und hörte, wie er weiter mit Gott stritt, ihn anklagte und weinte. Was ist ein Wort Gottes überhaupt wert, wenn es nicht erfüllt wird? Ich bin ein Lügenprophet und du bist ein Lügengott. Gott hörte ihm nicht mehr zu. Vielleicht hatte Gott sich gewünscht, dass Jona mehr wie Abraham sei. Auch mich hatte er damals sehr beeindruckt. Willst du etwa auch den Gerechten mit dem Ruchlosen wegraffen? Doch es fehlte Jona eben an diesem Glauben Abrahams, der es erlaubt, Gott zu hinterfragen. Gott hatte Abrahams Worte ernst genommen und erinnerte sich, als er das Fasten, Beten, Flehen und Hoffen Ninives sah. Deshalb fragte er Jona,
»Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt,
in der mehr als 120.000 Kinder leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können? Und außerdem so viel Vieh? Auf diese Frage Gottes hatte Jona keine Antwort. Ninive war nicht Sodom und Gomorra. Eigentlich hätte Jona stolz auf sich sein können. Das, was der Prophet Amos in Bet-El, im Zentrum des Nordreiches Israels, nicht geschafft hatte. Und das, was auch dem großen Propheten Jeremia nicht gelingen wird, war ihm, dem Propheten Jona, geglückt. Eine ganze Stadt, all ihre Bewohner waren umgekehrt. Die Hilferufe der Armen und Unterdrückten, die ganze Schlechtigkeit der Stadt verklang und schrie nicht mehr in den Himmel. Jona hatte es selbst gesehen. 40 Tage lang ging er durch die Stadt, zählte laut den Countdown der Zerstörung und rief: Ninive wird umgestürzt! Doch er war so beschäftigt damit, die Zerstörung herbeizurufen, dass er nicht sah, dass die Bewohner der Stadt, selbst der König und das Vieh, sich wandelten. Sie in ihrer Schlechtigkeit bestürzt waren und mit letzter Hoffnung alles auf den Kopf stellten. Das Vielleicht der letzten Hoffnung ist sehr mächtig, zu mächtig für Jona. Jona wusste, dass Gott gnädig, barmherzig, langmütig und reich an Huld ist. Er wusste es doch. Aber ich verstehe es bis heute nicht, warum er vor dieser Wahrheit floh. Er wusste, dass Gott selbst im Zorn tief Luft holen kann, um innezuhalten. Eine Fähigkeit, die Jona sichtbar fehlte. Lange noch saß er zornig dort auf dem Hügel gegenüber der Stadt Ninive und zerrieb die verdorrten Blätter des Rizinusstrauches zwischen seinen Fingern, während die glühende Hitze der Sonne auch ihn langsam austrocknete. Kurz bevor er verdurstete, wurde er ohnmächtig. Ich trug ihn auf meinen Arm zu einem der Tore Ninives und warf ihn dort in den Staub. Eine junge Witwe fand ihn dort, schleppte ihn mit beeindruckender Kraft in die Stadt zum Fluss Kusur und rettete ihm das Leben. Sie nahm ihn in ihr Haus auf und schenkte ihm wieder Lebensfreude. Sie hatte bereits am Stadttor erkannt, wer er war. Ihm hatte sie es zu verdanken, dass ihre Schulden sie nicht zu einer Unfreien werden ließen. Nachdem er in der Stadt erschienen war, hörten die Männer in ihrem Viertel auf, sie in die Prostitution zu drängen. Sie war immer noch arm, aber es ging ihr besser. Und aus der Dankbarkeit wurde Liebe, die Jona ihr erwiderte. Anfangs ging es dem Paar sehr gut. Jona war ein in der Stadt angesehener Mann. Der König war ihm dankbar und stellte ihn als Prophet der Göttin Ishtar an seinem Hof ein. Jona hatte sich gewandelt. Damals in Israel hatte er nur widerwillig König Jerobeam II. Im Auftrag Gottes gedient. Er hatte das Leid seines Volkes gesehen und den Götzendienst der Eliten dafür verantwortlich gemacht. Dass Gott diese Götzendiener auch noch belohnte, indem er ihnen durch Krieg die durch die Aramäer besetzten Gebiete zurückgab, verstand er nicht. Er sah schon damals nur die Sünden des Königs und hörte nicht auf die Hilferufe des Volkes. Er hatte schon damals kein Verständnis für den langen Atem Gottes. Und nun diente er am Hof des Königs von Ninive, prophezeite ihm große Siege und Gebietsgewinne und lebte gut davon. Längst hatte er Israel und seinen Gott vergessen, als er im Tempel der Ishtar eine Stimme hörte.
O Ninive, du Rute meines Zorns, der Stock in deiner Hand ist mein Grimm. Siehe, Tage kommen, da wirst du das Haus Israel von Lebo Hamat bis zum Bach der Arava peinigen, weil sie sich weigern, umzukehren.
Jona erkannte die Stimme nicht mehr. Es war Gottes Stimme, und Jona verkündete diese Worte als Worte Ishtars, und der König freute sich und ließ sie für die Zukunft niederschreiben in seiner Chronik. Als der assyrische König Salmanasser V. einige Jahrzehnte später, als Jona bereits gestorben war, begann, Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches Israel, zu belagern, schickten die damaligen Propheten der Ishtar diese Worte den Soldaten, um sie für den Kampf zu ermutigen. Und als Samaria fiel, feierten sie Ishtar und ihren wahrhaftigen Propheten Jona. Viele der Soldaten und selbst Salmanasse V. pilgerten nach ihrer Rückkehr nach Ninive zum Grab des Propheten. Auch viele der Gefangenen aus Israel brachten sie zu diesem Grab und demütigten sie dort. Hier ist euer Prophet begraben, der euren Untergang vorausgesagt hat. Sein Gott hat uns gerettet, damit sein Volk untergeht. Euer Gott hat euch verlassen und unseren Göttern, Aschur und Ishtar, ausgeliefert. Wie unser und euer Prophet Jona es vorausgesagt hat. Und sie lasen ihnen die Worte Gottes, die er zu Jona im Tempel der Ishtar gesprochen hatte, vor und zerbrachen so ihren letzten Widerstandswillen. An dem Grab saß auch die Frau Jonas. Sie war wieder eine Witwe, nur dieses Mal alt und ohne Hoffnung auf einen Neuanfang. Sie kam jeden Tag zu seinem Grab und betete dort den Psalm, den Jona im Bauch des großen Fisches gebetet hatte, und hoffte, dass der Gott Jonas sie vielleicht erhören würde. Denn im Namen Ishtars feierten die, die sie nun als alleinstehende, kinderlose Witwe unterdrückten, missbrauchten und erniedrigten. Die Umkehr Ninives hatte nach dem Auftreten Jonas nicht lange gehalten. All die Schlechtigkeit in den Herzen der Bewohner der Stadt war nur für kurze Zeit versteckt gewesen. Auch Jona hatte es gesehen und erlebt. Siehst du? Das ist der Beweis, dass mein alter Gott ein Lügengott ist. Er hat mich angelogen und im Namen der Barmherzigkeit lässt er all die Gewalt geschehen. Er ist der Gott dieser Schlechtigkeiten. Die Frau Jonas sah die gefangenen Israeliten und sah ihnen an, dass Jona recht hatte. Ein letztes Mal betete sie die Worte des Psalms Jonas. Vom Herrn kommt die Rettung. Sie lachte, sie weinte. Und sie starb, ohne Glauben an irgendeinen Gott an diesem Tag. Einer der gefangenen Israeliten hörte ihre letzten Worte und schrie voller Verzweiflung. Gott, wo ist deine Rettung? Wo ist deine Gerechtigkeit? Und Gott antwortete ihm. Ich bin ein eifernder Gott, der Vergeltung übt. Ich bin, wer ich bin. Ich übe Vergeltung und bin voller Zorn. Ich übe Rache an meinen Feinden. Ich bin langmütig, groß an Kraft und habe einen langen Atem. Doch ganz sicher lasse ich nicht ungestraft. Ich verstand, was Gott damit sagte. Jona hätte es nicht verstanden. Und auch der Vater des Propheten Nahums, dem Gott diese Worte antwortete, verstand sie nicht. Sie hatten nicht gesehen, was ich gesehen habe und was ich getan habe. Den Schmelzofen, in dem Sodom und Gomorra einstürzten, und die Haufen der ägyptischen Erstgeborenen, die mein Schwert durchbohrt hatten. Nahums Vater wusste nicht, dass ich es war, der die dröhnenden Stiefel Assurs anführte, als sie Samaria niedertrampelten. Und sie konnten noch nicht wissen, dass es auch dem assyrischen Großreich und der Stadt Ninive genauso ergehen wird. In reißender Flut macht Gott seinen Gegnern ein Ende und Finsternis verfolgt seine Feinde. Ich bin diese Flut, ich bin diese Finsternis, wenn Gottes langer Atem zu Ende geht. An meinen Händen klebt das Blut der Gerechtigkeit Gottes und immer wieder erhebe ich sie und frage ihn, ist das noch Barmherzigkeit?
Das ist eine von diesen Geschichten, wo man gar nicht direkt darauf antworten will, weil die natürlich wieder ein neues Fragezeichen haben. Und ich habe mich ohnehin schon die ganze Erzählung über gefragt, wer ist diese dritte Person, die da offenkundig immer ganz nah dabei ist? Ist es ein Engel? Und wir trächten ja davor die Tore der Stadt und dann wird er von dieser Frau gefunden, die du erzählt hast. Ich frage dich jetzt mal, ist es ein Engel? Ich würde sagen ja, aber es ist so eine Art Racheengel oder sowas.
Es gibt ja wunderbar bei der Erzählung im Exodus, in der hebräischen Bibel ist es ja Gott selbst, der die Erstgeburt erschlägt. In der griechischen Übersetzung wird daraus ein Engel, der Todesengel, der durch die Reihen geht. Und genau dem habe ich hier die Stimme gegeben.
Aber das Spannende ist natürlich, du hältst diese Spannung bis ganz zum Schluss durch. Ne? Man hat den Eindruck, da läuft so eine Art Protokollant nebenher oder Berater oder was auch immer es ist. Vielleicht so eine, auch so eine Art Schutzengel oder sowas. Und ganz zum Schluss kommst du damit über die Ecke, wenn dann die Flut kommt. Ich bin die Flut und so weiter. Das war schon, also das ist schon klasse. Also deswegen kann man auch nicht sofort darauf antworten auf die Geschichte. Man muss da so ein bisschen erstmal sacken lassen, erstmal ein bisschen Luft holen. Ne?
Das war mir auch wichtig, weil ich gedacht habe, bei der Jona-Geschichte ist ja wirklich im dritten Kapitel am Ende diese Wandlung Gottes. Er sieht die Reue und sagt, okay, dann ändere ich meine Entscheidung. Und deshalb wollte ich diesen Todesengel in der Nähe der Stadt haben für, ja, es gab wirklich diese Gefahr. Es hätte wie Sodom und Gomorra enden können. Und dann begleitet dieser Todesengel eben Jona weiter auf seinem Weg und gibt diese Möglichkeit, diese Geschichte zu erfahren und immer diese Idee dazu haben, weil dieser Todesengel steht ja genau für dieses Konzept der Gerechtigkeit. Sodom und Gomorra wurde vernichtet, weil die Schlechtigkeit ohne Grenzen war.
Aber das bringst du natürlich auch wunderbar in der Schlusssequenz mit dem Thema Barmherzigkeit in Verbindung. Weil das, also ich sage immer, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit kann grausam werden, aber eine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit schützt oft nur die Täter und nicht die, die von den Taten betroffen sind. Eigentlich sind das ja zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ein barmherziger Gott muss gerecht sein. Und ich habe vor kurzem mal die These vertreten, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest als Alttestamentler. Gerechtigkeit ist eigentlich die Wesenseigenschaft Gottes, die der Barmherzigkeit noch vorausgeht. Ich habe das mal so etwas pointiert formuliert. Wie gesagt, sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Aber er ist um der Gerechtigkeit willen barmherzig und nicht umgekehrt. Ist pointiert formuliert, aber ich habe es mal so in den Raum gestellt.
Aber genau das Verhältnis von beiden ist das große Problem. Auch bei der Jona-Erzählung. Man kann wunderbar am Ende sagen, natürlich wollen wir den barmherzigen Gott. Aber versetzen wir uns nochmal in den Leser rein. Okay, und das ist wichtig, ganz kurz darüber zu reden, wie man das Buch verortet. Wir haben nämlich zwei Sachen. Erstens, der Prophet Jona kommt außerhalb des Buches Jona noch vor, mit Namen. Er wird genannt in dem zweiten Königebuch im 14. Kapitel. In der Zeit Jerobeams des Zweiten. Da sind wir ungefähr 781 bis 742 vor der Zeitrechnung. Okay? Da kann man das jetzt hineinversetzen, diese Geschichte, da wie sie spielt. Dann kommt der ganze Kladderadatsch dazu, ah, das passt irgendwie nicht, weil da war Ninive noch nicht Hauptstadt, da gab es keinen König in der Stadt etc. Und man kann historisch kritisch gucken, wann wurde die Geschichte geschrieben. Und da wird es jetzt spannend. Wenn man diese Geschichte in die Perserzeit verortet, also lange nach dem Assyrischen Reich, auch lange nach dem Babylonischen Reich, was dann das Assyrische Reich abgelöst hat, und in Perserreihe. Der Leser liest Ninive und kann kein gutes Bild mit dieser Stadt verbinden. Ninive ist das erste Erlebnis des Volkes Israel in ihrer Eigenständigkeit, wo eine Großmacht das Volk zertrampelt. Das ist wirklich das Bild, was auch wunderbar genutzt wird, bei Jesaja. Die Stiefel, die niedertrampeln. Ninive ist durch und durch das Symbol schlechthin, das merkt man besonders schön im Buch des Propheten Nahum, für Grausamkeit und Zerstörung. Durch und durch Schlechtigkeit. Und es ist eine unglaubliche Herausforderung für einen Bibelleser in dem damaligen Kontext zu sagen, Ninive, die ganze Stadt kehrt um, Gott lässt seine Barmherzigkeit walten, weil, jetzt springen wir wieder zurück in der Zeit, wenn das nämlich wirklich zu der Zeit Jerobeams gespielt hätte, dann hätte das ja geheißen, bevor das Assyrische Reich Israel zerstören wird. Das Nordreich Israel wurde 722 vor Christi dann zerstört, also wenige Jahrzehnte später. Dann heißt das doch, Gott hat Barmherzigkeit walten lassen gegen das Großreich, das nachher das Nordreich dann zertrampelt hat und vernichtet hat und damit auch einen Teil des Gottesvolkes vernichtet hat. Das ist so krass. Und dann kommt diese Frage, was ist da noch Gerechtigkeit? Was ist Barmherzigkeit? Wo ergibt das einen Sinn?
Aber was ich bei deiner Geschichte auch noch irritierend, verstörend, wie auch immer fand, der Jona scheint ja irgendwie die Seiten zu wechseln. Er ist ja plötzlich der Prophet der Ishtar, also der gegnerischen Göttin. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, spricht durch Ishtar dann doch wieder Gott zu den Menschen? Oder bin ich da auf eine völlig falsche Fährte gekommen?
Was ich super spannend finde, wo man auch sieht, es geht jetzt nicht um historischen Bericht bei Jona, sondern um eine Satire. Stell dir das doch mal vor, da kommt ein Prophet aus einem fernen Land, geht in so eine Stadt rein und sagt, mein Gott sagt, ihr werdet vernichtet.
Ha, ha, ha.
Also Ja, da sagt jeder erstmal, Leute, jetzt entspann dich mal, du kommst irgendwo aus der Provinz, lass uns mal schön in Ruhe mit deinem Gott. Nein, da in Ninive wird das alles, selbst das Vieh muss eine Buße tun. Alle vom Moment eins drehen sich um und wir kennen das. Aber jetzt mal logisch, das wird, wenn es historisch so wäre, wäre das nie so passiert.
Ja, unmöglich.
Und auch
ja.
die Geschichte sagt ja auch nicht, dass der König jetzt sagt in Ninive, ah, wir erkennen an, so wie zum Beispiel Naaman im Alten Testament, der syrische Feldherr, es gibt nur diesen einen Gott und nein, wir kehren um, aber da ist kein Gottesbekenntnis. Das haben wir vorher bei den Seeleuten sehr, sehr spannend. Ne? Ja. Aber es gibt jetzt keine Bekehrung, dass Ninive sagt, okay, wir werden eine Stadt Israels, wir sind Teil des Gottesvolkes. Null. Es geht nur um die Buße. Sie vollziehen die Buße. Es wird nicht mal klar, zu wem sie da umkehrt. Und dann war für mich die wunderbare Herangehensweise beim Denken, okay, jetzt sagen wir mal, Jona bleibt in Ninive. Nehmen wir mal an, diese Tradition von dem Graf, was heißt, wenn wir jetzt das historisch spielen würden, der bleibt in der Stadt. Er war verzweifelt von seinem Gott. Aber er war als großer Prophet anerkannt. Okay, wir wissen jetzt, dass Ninive nicht jüdisch geworden ist. Was macht ein Prophet? Ein Prophet macht das, was er macht. Das war ja ein normaler Beruf in der damaligen Zeit. Als Prophet wurdest du angestellt am Hof, da hast du ja Geld bekommen. Und dann eben ist es doch genau das. Dann verdient man sein Geld mit dem, was man macht. Und da war mir der Rückverweis eben zurück auf diese Stelle in 2 Könige 14 wichtig, weil das ist auch eine spannende Stelle. Da kommt Jona vor. Und das ist bei Job am II. Ganz, ganz spannend. Er wird wie alle Könige des Nordreiches verurteilt vom Erzähler. Er tat das, was böse war in den Augen. Aber der Prophet Jona, steht da, verkündete Jerobeam II. Eben diese Zugewinne. Anscheinend belohnt Gott einen bösen König, was ja absurd ist in der Szenerie. Aber da kam die Idee, guck mal, da ist ja schon bei einem König, der hat das Prinzip verstanden. Genau. Ich kann mich da auch durchhalten. Warum soll ich mich jetzt irgendwie nach Gerechtigkeit sehnen? Was soll ich jetzt sagen? Ah, ihr macht Sünde, ne? Ich sag das, was der König hören will. Und das war damals die Hauptaufgabe der Propheten. Sie waren Berater beziehungsweise so Ermutiger nach dem Motto, ja, dein Gott, der sagt dir, du wirst diesen Krieg gewinnen.
Auch das lassen wir jetzt mal genauso sacken. Auch das ist ja ein interessanter Twist, der in einer Geschichte da war. Weil Propheten haben wir natürlich, wir überhöhen die einfach so als Wahrsager oder die sagen die Zukunft voraus. Und da kommt natürlich jetzt irgendwo, ja, das ist jetzt schon jemand, der schmeichelt dem König auch durch seine Worte. Und wenn es halt eintritt, ist er halt ein Prophet. Und wenn es nicht eintritt, wird er wahrscheinlich vom Hof verjagt. Ne? Also es ist da schon jemand, der da, du hast gesagt, das ist auch jemand, da kann man von leben. Das ist ein Beruf. Ne?
Das war ein anerkannter Beruf. Und dann habe ich mir einfach gedacht, der Jona verzweifelt an seinem Gott. Das ist ja das Schöne. Wir haben im biblischen Text, da ist keine Umkehr mehr. Wir haben die Umkehr im Psalm, Jona. Ne?
Ja. Genau.
Das ist das zweite Kapitel. Aber am Ende des Buches hat Jona abgeschlossen. Der hat abgeschlossen mit seinem Gott.
Genau, aber das betrifft ja eigentlich ihn selber. Ne? Er ist derjenige, der umkehrt und der so einen Gesinnungswandel oder einen scheinbaren Gesinnungswandel vollzieht. Ne?
Und das fand ich auch so eine unglaublich tolle Lehrstelle. Vielleicht habe ich was übersehen, das sage ich. Aber in der jüdischen Tradition gibt es ab und zu so Andeutungen, okay, er kehrte zurück nach Gad Hefer, das ist ein Ort in der Nähe von Nazareth. Da gibt es auch heute eine Moschee, die sagt, da ist die Begräbnisstätte von Jona. Gibt es bis heute. Aber die jüdische Tradition sagt nur, ja, der kam zurück nach Israel. Da kommt so eine komische Bemerkung und lebte bis zum Ende seines Lebens bei seiner Mutter und starb. Da wird auch nirgendwo erzählt, dass Jona sich bekehrt hat, selbst nochmal reuig war, umgekehrt ist. Nein, überhaupt nicht.
Da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Nähe meiner Geschichte, weil diesen Plot ich so ein bisschen genau habe. Das wirkt jetzt wie abgesprochen, ist aber nicht, denn der Till kennt ja gemeinlich meine Geschichte. Aber ich habe jetzt noch mal eine Rätselfrage an dich. Du hast ja gesagt, dass der Jona im Alten Testament auch aufkommt. Weißt du, wo er im Neuen Testament vorkommt? Da taucht er nämlich auch
auf. Ah, da ist die ganze, diese Anspielung. Ich weiß nicht, wo das ist, aber die Anspielung auf die 3 Tage im Bauch des Fisches ist
richtig,
da ganz wichtig.
Das ist die eine, korrekt. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle.
Das Zeichen des Jonas gibt es irgendwo. Ne?
So, ja, aber genannt. Es gibt eine, die liegt ganz nah, weil wir in Folge 1 den Simon Bar-Jona hatten. Der ist ja nach ihm benannt, der Vater des Petrus. Kleiner Scherz, den musste ich jetzt noch bringen, weil wir da quasi einen schönen Rückverweis haben.
Sehr gut, dann bin ich jetzt einfach super gespannt auf das, was du erzählen wirst.
Jona Bar Amittai hatte sich verändert. Er war lange weg gewesen. Als er nach Hause kam, war er um Jahre gealtert. Seine Haare waren ausgefallen, er war von Insekten zerstochen, seine Haut war wie gegerbt, seine Kleidung wirkte verbrannt. Wo war er nur gewesen? Er sah aus wie einer, der zu wenig und zu viel Sonnenlicht zugleich gesehen hatte. Seine Gesichtszüge erzählten von erlebtem Leben. Jetzt aber kam er nach Hause. Und seine Enkel Micha, Joel und Zacharja, die Söhne Simons, fielen ihm um den Hals. Sie waren begierig darauf zu hören, wo er gewesen war. Sie drängten ihn, seine Geschichte zu erzählen. Wo er gewesen war, was er erlebt hatte, warum er so lange weg war. Sie ließen ihm weder Zeit noch Ruhe. Erzähl uns deine Geschichte, erzähl uns deine Geschichte, riefen sie durcheinander, erzähl sie uns. Und Jona ahnte, dass er seinem Schicksal nicht entrinnen konnte. Wieder einmal. Und so begann er zu erzählen. Er hatte Stimmen gehört. Nein, er hatte eine Stimme gehört. Eine Stimme wie Donnerhall. Sie dröhnte unüberhörbar in ihm. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir heraufgedrungen ist. War er verrückt geworden? Seit wann hörte er Stimmen? Diese Stimme aber legte sich wie ein Zwang auf ihn. Es war, als hätte eine Hand ihn ergriffen und würde ihn führen dahin, wo er nicht wollte. Ninive, westlich des Tigris gelegen, Hauptstadt des Assyrischen Reiches, Feindesland. Die Stadt soll wirklich groß sein. 3 Tage soll man brauchen, bis man sie durchquert hatte. 1000 mal 1000 und 500 mal 1000 Menschen sollen in ihr wohnen. Was sollte er da? Was ging in diese Stadt des Bösen an? Was redete diese Stimme von der Schlechtigkeit der Stadt? Jeder wusste, dass die Assyrer nichts Gutes im Schilde führten. Klar, fiel ihm sein Enkel Joel ins Wort. Du solltest da aufräumen. Du solltest deinen Pflug zum Schwert umschmieden und die in Ninive Mores und das Fürchten lehren, damit sie uns nie wieder zur Gefahr werden können. Jona Bar-Amittai schaute seinen Enkel an. Genau so hatte er auch einmal gedacht. Aber das hatte noch gedauert. Zunächst machte er sich wie von fremder Hand geführt auf den Weg. Er wollte nicht, konnte aber nicht anders. Er wollte nur weg. Er wollte nicht nach Ninive. Die würden sonst etwas mit ihm machen. Er wollte lieber ans andere Ende der Welt. Tarschisch. Tarschisch war gut. Das lag am Ende der Welt im Westen, weit weg. Er bestieg ein Schiff. Im Traum hörte er die Stimme in Gelächter ausbrechen. Das Lachen war wie Donnerhall, bis er merkte, dass es kein Traum war. Das Meer toste, die Wellen krachten gegen das Schiff. Die Seeleute holten ihn an Deck. Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Und Jona betete. Als Antwort hörte er aber immer nur dieses Lachen. Da ahnte er zum ersten Mal, wer da mit ihm sprach. Er konnte Gott nicht fliehen, warum auch immer. Das Los war auf ihn gefallen, er stellte sich. Werft mich ins Meer, denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Und so geschah es. Die lachenden Wellen schlugen über ihm zusammen und er sank ein. Niemand kann schließlich auf dem Wasser gehen. Und so ging er unter. Und dann sah er ihn, ein riesiges Meerungeheuer, das durch die tosenden Wasser auf ihn zukam. War das der Leviathan? Fragte Zacharja. Onkel Jesaja hat ja gesagt, dass das große Ungeheuer mit dem starken Schwert vernichtet wird. Du hast doch aus deinem Pflug ein Schwert gemacht, Großvater, oder? Nichts hatte er. Nichts hatte er dabei. Gar nichts. Leere Hände hatte er und keine Luft mehr, als das Ungeheuer nach ihm schnappte. So saß er in dem großen Meerestier. Er wusste nicht, wie lang. Er wusste nur, dass es im Bauch dieses Fisches stank wie die Unterwelt. Die sauren Säfte des Magens ließen seine Haare ausfallen und verätzten seine Haut. Es war unglaublich heiß. Seine Kleidung verbrannte. Es schien ihm eine Ewigkeit, als das Wesen ihn an den Strand spie. Er hatte die Unterwelt gesehen. Keine Stimme war darin. Am Strand aber hörte er die Stimme wieder in sich brüllen. 3 Tage Ruhe sind genug. Zum Himmel, welche Ruhe! Geh jetzt nach Ninive und tue, was du tun musst. Micha hatte bis jetzt still zugehört. Opa, du erzählst doch Flunkermärchen. Der Leviathan ist doch nur eine von den Schauergeschichten von Onkel Jesaja, der immer die ollen Kamellen von diesem Hiob erzählt. Der soll doch so viel Zähne haben und einen Panzer und einen riesigen Wanst aus Fleisch. Das ist doch Seemannsgarn. Glaubst du, dass wir das glauben? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Wenn du wüsstest, Enkel, wenn du wüsstest, dachte Jona. Und er antwortete ihm, Micha, mein geliebter Enkel, du glaubst auch, dass man weiterkommt, wenn man Schwerter zu Pflugscharen schmiedet. Ein schöner Traum.
Mir aber war nicht nach Träumen zumute. Ich hatte nichts mehr außer Klagen und Jammern. Barfuß und fast nackt ging ich umher. Und ich klagte wie die Schakale und schrie meiner Trauerklager hinaus wie die Strauße. Und so kam ich nach Ninive in die böse Stadt. Ich hatte nichts, nur noch meinen Mund. Und die Stimme in mir donnerte. Sie donnerte aus mir heraus. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. So trieb mich die Stimme durch die Stadt. Einen Tag lang. Das musste genügen. Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell wie die Federn eines gerupften Huhns im Morgenwind. Du wirst sie bis zum Abend nie wieder einfangen. Und so geschah es auch. In der Stadt, für deren Durchquerung man 3 Tage brauchte, hatte die Nachricht von dem verrückten Nackten schnell die Runde gemacht. Und es geschah. Die Leute glaubten der Nachricht. So wie die Leute zu allen Zeiten gern der schlechten Nachricht trauen. Man rief ein Fasten aus. Man zog die Bußgewänder an. Man sperrte die paarungswilligen Tiere in Käfige, in Sichtweite getrennt. Das brunftige Brüllen der Sehnsucht schrie zum Himmel. Sogar der König selbst legte seinen Königsmantel ab und setzte sich in die Asche. Alles sah nach geübter Bußfertigkeit aus. Ninive büßte nicht zum ersten Mal. Man sündigte tapfer und bereute routiniert. Jonah Bar Amitai aber war voller Adrenalin und Endorphine. Er fühlte sich großartig. War er nicht ein Prophet? Er war ein Prophet! Und was für einer! Er hatte Feuer gemacht. Jetzt sollte es auch brennen. Die Stadt sollte brennen. Und so setzte er sich mit seinem kahlen Kopf, den verbrannten Kleidern und der verätzten Haut auf einen Hügel vor der Stadt. Das Spektakel hatte er sich verdient. Wenn da nur nicht diese Insekten wären, die aus den Tigrisauen zu ihm kamen und ihn den kahlen Schädel zerstochen. Und die Sonne brannte. Da, was war das? War das ein Strauch? Ein Kikaion, so etwas wie Rizinus, wächst schnell und spendet Schatten. Da lässt es sich gut auf den Untergang Ninives warten. Aber es passierte nichts. Das ist das Schicksal der Propheten. Wenn die Menschen ihnen folgen, tritt ihre Prophezeiung nicht ein. Von vielen Propheten hört man deshalb nie etwas. Präventionsparadox wird man das in vielen Jahrhunderten nennen. Die Welt aber liebt die Propheten, deren Botschaft scheitert. Das ist viel sensationeller. Jona wurde mürrisch. Hatte es den, der ihn hierhin geschickt hatte, etwa gereut? Und jetzt verbrannte die Sonne auch noch seinen kleinen Busch. Die Sonne stach die Insekten auch. Was sollte er noch hier? Und so brach Jona auf. Er war schon viel zu lange von zu Hause weg gewesen. Er hatte doch gar nicht das Zeug zum Propheten. Und wie sollte er jetzt nach Hause kommen? Hierhin hatte ihn ja der Leviathan gebracht. Ach, hätte er hier an Land doch jetzt einen Behemoth. Das Gras frisst, aber groß und stark ist die Haut blau, bärenkräftig. Wo ist denn die donnernde Stimme, wenn man sie mal braucht? Jona ging. Er ging den langen Weg, mit jedem Schritt wurde er älter. Und so kam er nach Hause zu seiner Familie. Seine Enkel erfreuten sein Herz. Das ist das, was ich erlebt habe, sagte er seinen Enkeln. Und Ninive, fragte Joel, sind die einfach wieder so davongekommen? Aber sie haben den Herrn doch gnädig gestimmt, antwortete Zacharja. Warum sollte Gott sie denn bestrafen? Soll er nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? Vielleicht lassen sie von ihrer Feindschaft ab und wollen mit uns gehen, weil sie verstanden haben, dass Gott mit uns ist. Bist du also doch ein Prophet, Opa? Fragte Micha. Es wäre so schön, einen Propheten als Opa zu haben. Wenn Zacharja recht hat, dann sind wir auch vielleicht Propheten und die Alten könnten träumen und die Jungen haben wieder Visionen. Das Böse kann doch weichen, oder Opa? Ach, Opa hat doch nur Geschichten erzählt. Oder Opa? Zacharja hatte den Satz kaum zu Ende gebracht, da ging die Tür auf. Nahum, ein Cousin Jonas kam herein. Habt ihr das gehört? Ninive ist nicht mehr. Die sollen ja in Sack und Asche gegangen sein, die Niniveniten. Ein zerlumpter Prophet soll ihnen das Strafgericht Gottes angekündigt haben. Und sie haben wieder einmal Buße gespielt. Nach 40 Tagen haben sie weitergemacht wie vorher. Sie haben sich selbst zugrunde gerichtet. Gott, unser Herr, lässt sich eben nicht spotten. Er hat ihre Sprache verwirrt und ihre Herzen verstockt. Zerstritten und im Bürgerkrieg haben sie sich selbst zerstört. Sie haben sich selbst zugrunde gerichtet. Ninive ist nicht mehr. Die Stadt hat gebrannt, ist in Rauch aufgegangen. Es ist nur noch Asche übrig. Die Enkel schauten mit großen Augen zu Jona. Der aber dachte, Mist, doch recht gehabt.
Leider.
Im Endeffekt reden wir ja über ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das Verhältnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Aber ich musste bei deiner Geschichte gerade so oft herzlich lachen, wie du einen Dialog geschaffen hast zwischen den ganzen großen Propheten als ein Familiengespräch und die ganzen Zitate hineingebracht. Das ist wunderbar. Und das ist ja auch biblisch angelegt, weil Jona ist eben einer der 12, das nennt man die 12 kleinen Propheten. Und wir können in der Bibelwissenschaft nachweisen, dass diese 12 Bücher zusammenhängend konstruiert wurden. Es gab eine Redaktion, die eben aus diesen 12 Büchern ein zusammenhängendes Werk gemacht hat, wo die Stimmen miteinander in den Dialog kamen, wo die Stimmen in den Dialog gebracht wurden. Und deshalb war für mich die ganze Zeit diese Spannung. Du brachtest die ganzen kleinen Propheten wie Micha und Sacharja rein und ich warte, wann kommt denn jetzt endlich Nahum? Weil ich hatte ja auch Nahum verarbeitet am Ende. Nahum ist ja genau diese Antwort. Wann kommt der denn endlich rein? Und dann kommen wir zu einer wunderbaren Pointe dieses ganzen Jona-Buches, wenn man es im Kontext liest. Wir haben am Ende des Buches Jonas ja genau diese Frage von Gott. Soll ich nicht barmherzig sein? Und alle Menschen sagen, ja, barmherzig, natürlich. Aber wie fängt das Buch Nahum an? Das habe ich am Ende meiner Geschichte zitiert. Ich zitiere es nochmal direkt aus dem Buch, damit es auch für alle nochmal im Ohr ist. Ein eifernder Gott, der Vergeltung übt, ist der Herr. Vergeltung übt der Herr und ist voll Zorn. Das ist die Antwort sozusagen auf das Buch Jona, beziehungsweise das, was ja Jona wirklich hören will. Und jetzt wird es ganz spannend. Da hast du nämlich mit deinem Text wunderbar erzählerisch drauf hingewiesen im Endeffekt. Und ich will diesen Hinweis jetzt mit Bibelzitaten nochmal untermauern. Weil wir haben ja auch bei Jona im 4. Kapitel den Hinweis von Jona selbst, was so für ihn so schwierig ist. Er sagt ja, denn, also er begründet, warum er überhaupt geflohen ist. Er sagt, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Das nennt man die Gnadenformel. Die zieht sich durch das Alte Testament immer, immer wieder durch. Und jetzt springen wir, und da steht im Hintergrund auch deiner Geschichte wunderbar, ins Buch Exodus, ins Kapitel 34. Da offenbart sich Gott und sagt, wer er ist. Und da kommt das vor, was Jona hier zitiert. Aber Jona zitiert nur den ersten Teil. Wie geht's weiter? Also, wir sind in Buch Exodus, Kapitel 34, die Verse 6 bis 7. Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt 1000 Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg. Und jetzt wird's wichtig. Aber er spricht nicht einfach frei. Er sucht die Schuld der Väter bei den Söhnen und Enkeln heim, bis zur dritten und vierten Generation. Und das ist genau der Punkt, wo dann der Dialog anfängt zwischen dem Buch Jona und dem Buch Nahum. Beziehungsweise wir können es sehr pointiert formulieren. Es reicht im Buch Jona nicht einfach, was ich ja bei meiner Geschichte betont habe, dass das Volk in Ninive umkehrbereit ist. Oder wie du es so wunderbar formuliert hast, sie sind in ihrer Buße routiniert. Nein, es muss wirklich Umkehr geschehen. Und wenn das nicht passiert, dann ist Gott eben der Zornige, dann ist der lange Atem vorbei. Und das muss man bei seinem Gottesbild immer aushalten. Gott ist barmherzig und zornig. Gerechtigkeit bedeutet beides. Und wenn ich nicht wirklich umkehre, dann ist alles nur eine Scharade. Dann funktioniert das nicht. Ja.
Und wir können sie nicht einfach auf den Punkt bringen, wir können es eben nicht einüben. Deswegen habe ich diese routinierte Bußfertigkeit so reingebracht, nach dem Motto, der Buße ist Genüge getan, jetzt lasst uns weitermachen. Das ist so ein klassischer Irrtum, den man auch mit Buße und Beichte und was weiß ich was verbindet. Nee, das, theologisch gehört für uns ja diese tätige Reue dazu, also dass man wirklich auch Zeichen der Umkehr setzt. Aber ich habe ja nicht umsonst jetzt gerade Micha und Joel als Enkel da ausgewählt, wobei ich jetzt mal geschenkt, ob das mit den Enkeln jetzt zeitlich überhaupt so hinter. Ich fand es einfach charmant, die da auf diese Weise in so eine Familientradition zu bringen.
Auch in der Bibel ist alles ein bisschen chaotisch chronologisch gedacht. Also, ne, das haben wir auch beim Jona, bei Jona klappt es nicht. Das sei dir gestattet beim Nacherzählen, da darfst du durcheinander gehen.
ist ja dichterische Freiheit und die geneigten Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch, wenn sie schon mal Kinderfernsehen sehen, vielleicht eine Assoziation gehabt, aber das überlasse ich jetzt bei den Fragen. Vielleicht könnt ihr mal zu schreiben, ob ihr herausbekommen habt, welche Kindergestalten ich da jetzt gerade verbraten habe und welchen Plot von einer Kindersendung da so ein bisschen auftaucht mit den drei Enkeln. So viel Donald Duck und Tick, Trick und Track sind es nicht, so viel kann ich schon sagen. Nein, aber wenn man den Enkel Micha und den Enkel Joel nimmt, wir haben ja diesen berühmten Satz, den man immer wieder hört, Schwerter zu Pflugscharen. Das ist Micha. Im Buch Joel steht es genau andersherum. Und deswegen muss man immer gucken, wir können nicht sagen, das steht doch so in der Bibel. Nein, die Bibel ist sehr, sehr vielfältig. Das ist ein Dialog, es ist oft sehr situationsabhängig, in welche Situation der Herr spricht. Und diese beiden Enkel haben hier völlig unterschiedliche Perspektiven auf dieses Geschehen. Der eine möchte Ninive retten und sagt, der Gott ist doch barmherzig. Und er sagt, eigentlich müssen die doch da jetzt aufräumen. Und wir Menschen machen uns einen Reim darauf. Und in meiner Geschichte haben die Niniviliten sich selbst zum Schluss quasi zerstört. In deiner Geschichte war es ja da der Racheengel. In meiner Geschichte braucht es natürlich mal ein Racheengel eine Stadt, die auf diese Weise so böse ist, in sich zerstritten, wird sich zum Schluss eigentlich selber richten.
Aber das ist das Schöne, was wir jetzt nochmal festhalten können. Die Bibel selbst macht diesen Dialog ja auf. Nochmal, ich empfehle euch allen, diese vier Kapitel Jona, lest sie nochmal. Die meisten von euch kennen sie ja gut. Und dann steigt mal danach ins Buch Nahum ein. Und dann merkt ihr, da treffen zwei Weltsichten radikal aufeinander und machen kräftig Bumm. Da ist nicht das eine Wort Gottes, was da gesprochen wird,
nein, sondern genau.
Da steht man direkt in der Spannung und muss sagen, ja, was ist jetzt? Glaube ich an diesen Gott, der als Zorn verkündet wird, oder glaube ich an den Gott, der sagt, ich muss doch Mitleid zeigen mit meinen Geschöpfen? Da wird nicht so einfach. Und wenn du dann noch bedenkst, eben, dass das Buch Jona eigentlich eine Satire ist und eigentlich ein richtiger Faustschlag in den Magen der Israeliten ist und sagt, guck mal, ihr seid nicht umgekehrt, sondern die da, die ihr hasst, wir sind ein Vorbild für euch, was ihr nicht geschafft habt. Das ist ja auch nochmal eine schöne andere Parallele. Das Buch Amos wird ja im Endeffekt zeitlich selbst gleich verortet wie der Prophet Jona im Zwei-Könige-Buch. Die sind praktisch parallel aufgetreten. Aber Amos sagt dem Volk Israel im Nordreich, Gott hat die Schnauze voll von euch, ihr werdet untergehen. Und Jona parallel, also geht nach Ninive und bekehrt da den Erzfeind, den späteren. Also,
ich muss gestehen, dass ich den Amos ursprünglich auch noch einarbeiten wollte, aber ich habe gesagt, ich habe jetzt so viele Propheten. Der ist jetzt tatsächlich, weil bei dem Buch Amos, da gibt es ganz tolle Sätze, die man auf Lektorenschulung schön einüben kann. Das Fest der Faulenzer ist jetzt vorbei oder die Barschern. Also das ist schon, also ihr merkt, ich bin der Neutestamentler, aber diese kleinen Propheten, so klein sind die ja gar nicht. Ne? Die heißen ja auch nur klein, weil sie verhältnismäßig kurz sind von der Textmenge her. Also ich sag mal, wenn man die Bibel anfangen will zu lesen, im Neuen Testament könnte man mit Markus anfangen, im Alten Testament Genesis, Exodus, auch interessant. Oder man liest die kleinen Propheten, da ist so richtig Feuer drin. Wenn man sich auf die Texte einlässt und sie eben nicht mit spitzen Fingern anfasst, sondern sagt, die sind mal in reale Situationen hineingeschrieben worden. Und wir haben jetzt mit unseren beiden Erzählungen hier schon gezeigt, wie viel man aus so vier Kapiteln, das sind ja gerade mal in so einer Bibelausgabe 2,5 Seiten, glaube ich, mehr ist das ja nicht, wie viel man da eigentlich schon draus machen kann. Und vielleicht habt ihr sogar noch weitere Erzählungen, die ihr damit verbindet.
Und ich packe euch unten in die Shownotes noch einen Link rüber. Ich habe nämlich für das Bibelprojekt In Principio das Buch Jona mal kommentiert. Und wenn ihr euch mit dem Buch weiter beschäftigen wollt, könnt ihr da nachlesen. Und das ist ja genau, was auch deutlich geworden ist, ist kein abseitiges Buch, sondern wir fragen uns im Endeffekt, welches Gottesbild haben wir? Ist Gott barmherzig? Ist er gerecht? Wie arbeiten wir in unserem Glauben mit diesen Gottesbildern? Und wenn ihr da einsteigen wollt, könnt ihr da noch weiterlesen. Findet ihr unten verlinkt. Und ich möchte noch einen letzten Satz sagen, bevor wir hier freundlich abmoderieren und auf die nächste Folge schon verweisen. Ich habe nämlich etwas sehr Charmantes auch noch gelesen. Das konnte ich bisher nirgendwo unterbringen in unserer Diskussion. Aber jetzt will ich es sagen, und es passt auch ein bisschen zu deiner Geschichte. Es gibt ein wunderbares Bonmot von dem israelischen Schriftsteller Meir Shalev. Der hat nämlich gesagt, der größte Fehler Jonas war, dass er 40 Tage gesagt hat. Er hätte einfach wie alle anderen Propheten sagen sollen, siehe, Tage kommen. Dann wäre das Problem gelöst gewesen. Er hätte keine Deadline setzen sollen.
Das passt wirklich zu meiner Geschichte. Ich habe vorhin ja so eine kleine Rätselaufgabe gegeben. Wenn ihr uns eine Antwort schicken wollt, könnt ihr das tun, indem ihr eine E-Mail schickt an info@die-schrifterzähler.de. Diese E-Mail könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr uns Ideen für neue Bibeltexte schicken wollt, die wir dann in einer hoffentlich bald aufzunehmenden 5. Staffel dann verarbeiten können. Oder ihr schickt uns eigene Erzählungen. info@die-schrifterzähler.de. Da könnt ihr uns die E-Mails hinschicken. Und ich bin gespannt, ob ihr herausbekommt, welcher Plot so in meinem Hinterkopf saß, als ich diese Geschichte hier geschrieben habe. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist unsere Live-Veranstaltung im Eiscafé Janone schon Vergangenheit. Die ist dann schon passiert. Da werden wir nämlich die 3. Folge aufnehmen, die ihr dann in der nächsten Woche hören könnt. Und da wird es um Maria und Martha gehen.
Genau. Zwei Jüngerinnen Jesu, die auf ein Gespräch mit ihm zusammentreffen und sich sehr unterschiedlich verhalten. Und genau darüber reden wir, ob Martha sich falsch verhält, ob Maria sich falsch verhält oder Jesus sich falsch verhält. Ich bin mir da noch gar nicht sicher, in welche Richtung ich mich da entscheiden werde in meiner Geschichte, aber ich bin gespannt.
Ich weiß auch noch nicht, wie ich es verarbeiten werde, aber ich weiß, dass wir über Maria und Martha hier schon mal erzählt haben, nämlich in der Episode mit der Auferweckung des Lazarus. Denn Maria und Martha sind die beiden Schwestern des Lazarus. Vielleicht könnt ihr euch da noch mal reinhören in diese Episode, die wir in einer der letzten Staffeln hier mal neu erzählt haben. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.